Ah, es gibt noch mehr. Wer will noch, wer hat noch nicht? Am besten bringt ihr eure eigene mit. Ich finde das total cool, weil dann kann man nämlich auch reinmalen oder sich Notizen machen. Zumindest liebe ich das, wenn die Ränder vollgeschrieben sind und man sich später erinnern kann wieder, wenn man es aufschlägt. Ich würde gerne beten zum Start noch und dann schlagen wir Gottes Wort auf in den letzten Versen von Amos. Ich danke dir, Herr, dass du dein Wort schenkst. Ich danke dir, dass wir die Bibel haben. Ich danke dir, dass sie bis zu uns gekommen ist in unserer Sprache, wo wir verstehen können, was da steht, dass Menschen gab, die uns das gegeben haben, uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass du derjenige bist, der dadurch spricht, dass du immer wieder durch deinen Heiligen Geist uns auch aufschließt, was gemeint ist. Und ich bete, dass das heute Morgen auch passiert. Wenn wir dein Wort lesen, wollen wir bekennen, dass wir es nehmen als dein Reden und wir wollen gerne, dass es uns anspricht, verändert und es auch tun, was da steht. Und ich bete, dass du dazu Gnade schenkst und jetzt bei dem, was ich rede und bei dem, was wir hören, dabei bist, dass einfach von deinem Herzschlag was zu uns überspringt und wir dir ähnlicher werden auf das hören, was dir wichtig ist. Amen. Ja, wir haben eine ganze Weile Amos jetzt schon gelesen. Ich habe nicht mehr geguckt, wann wir angefangen haben. Und wenn man sich einträgt für die Predigttermine, dann weiß man ja vorher oft noch nicht so genau, wo man dann am Ende rauskommt und mit welcher Stelle man dann dran ist. Und jetzt ist es für mich natürlich eine sehr schöne Aufgabe, am Ende von Amos so ein bisschen einen der wenigen Hoffnungsschimmer hier anlesen zu dürfen mit euch, nachdem wir sehr viele Gerichtsbotschaften, Visionen und so weiter hatten, die auch immer wieder alle ihre Hoffnungsaspekte hatten. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber wir haben tatsächlich ja viel gehört, auch über Volk Israel, aber auch über uns, vielleicht auch über unsere Gesellschaft, wo Kritik angebracht ist und Gott sagt, so läuft es nicht, denn sonst zieht das Gericht nach sich. Und jetzt kommen wir aber zu Vers 11 bis 15. Nachdem wir letzte Woche noch gehört haben, dass Gott gesagt hat, ich habe oft Gericht angekündigt und jetzt sind wir so weit, dass gar kein Weg mehr dran vorbeigeht. Also das, was angekündigt war und wo er vorher auch gesagt hat, okay, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, war dann letzte Woche der Part, Andreas hat das ausgeführt, dass Gott sagt, es geht kein Weg dran vorbei. Es wird so sein, dass das Volk Israel so richtig abgebrochen auch wird, auseinandergebrochen wird. Und wir lesen jetzt einfach mal Vers 11 bis 15. An jenem Tag, das ist also was Gott sagt, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer den Sämann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr. Dein Gott. Ich möchte gerne versuchen, den Text aus drei Perspektiven heute mit euch anzuschauen, jeweils einfach mal rein gucken. Und zwar dachte ich an so ein Zoom-Objektiv, ich weiß nicht, wer das hat, an seiner Kamera, zuallererst genau das, was hier steht, wo es ums Volk Israel geht, was eben Gott zu ihnen sagt. Und soweit ich davon was verstehe und sagen kann, vielleicht das ein bisschen zusammenfassen, was tatsächlich eben passiert ist. Und dann im zweiten Schritt ein bisschen rauszoomen auf das größere Bild, denn hier werden noch ein paar Völker, ganz viele Völker genannt, also auf das Bild ein bisschen der Welt, die hier auch angesprochen ist im größeren Kontext. Und dann noch mal ganz tief reinzoomen auf auch einzelne Personen, nämlich du und ich, was hat das vielleicht mit uns zu tun und was ist mir auch wichtig geworden in der Vorbereitung von dem Text. Wir starten mit dem, was hier das Volk Israel betrifft. Also nach den letzten 9 Kapiteln, die wir gelesen haben, wer hat das erwartet, wenn das nicht schon vorher gelesen hat, dass hier nochmal irgendwie diese Hoffnung, dieser Aufbau kommt. Eben war das Lied, du machst alles neu, habe ich gedacht, das passt eigentlich heute gut rein. Wer hat es erwartet, dass am Ende von so einem Buch nochmal die Hoffnung steht? Warum ist das so? Ich glaube, weil das Gott entspricht, dass er ganz klar Dinge benennt, dass er ganz klar sagt, wo es lang geht, so wie wir das vorher gelesen haben, dass er auch ganz klar sagt, so funktioniert es nicht. Wenn ihr mich nicht sucht, könnt ihr nicht leben. Und was er zulässt, den Ausweg kennt und ein Gott der Hoffnung ist. Deswegen würde ich über diesen ersten Teil auch das so als Überschrift vielleicht schreiben, der Gott der Hoffnung. Der Amos hat ja in dem, was wir zuletzt gelesen haben, so einige Visionen gesehen. Da waren diese Heuschrecken, die haben Ernte abgefressen und so. Dann gab es diesen Mauerbau, der nicht so ganz gut funktioniert hat, weil dieses Senkblei dann angelegt wurde. Und das hatte dann auch mit Gericht zu tun. Und dann gab es dieses überreife Obst noch, was auch dann geerntet wurde. Und jetzt dieses Mal geht es irgendwie wieder um Landwirtschaft und um Baustelle. Die zwei Bilder kommen hier wieder vor. Und beim letzten Mal hat jemand auf diese Säule geschlagen, auf das Kapitell war, glaube ich, das Wort in der Übersetzung, draufgeschlagen und dann stürzt quasi alles zusammen. Also da gibt es eine Ecke, wenn man da drauf haut, dann kracht es irgendwie zusammen. Und das Bild, das also letztes Mal stand zum Beispiel im Vers 8, Haus Jakob, oder im Vers 9, Haus Israel. Und dieses Mal startet es mit der Hütte Davids. Also Jakob, Israel, David, das ist so eine Linie, die durchgeht und immer wieder nimmt Gott das Bild von einem Haus oder von einem Gebäude für sein Volk. Wenn ihr 2. Samuel 7 Lust habt aufzuschlagen, da ist der David unterwegs und der hatte einen Propheten, der besonders mit ihm unterwegs war. 2. Samuel 7 kam der Nathan und hat mit David gesprochen. Und im Vers 11 steht dann, so ab der zweiten Hälfte, ich habe Richter über dein Volk bestellt und ich verschaffe die Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir, also David, nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird oder ein Haus bauen wird. Also interessant, es gibt schon ganz früh in der Geschichte vom Volk Israel diese Zusage, Gott ein Wohnhaus, ein Haus machen. Und es geht hier nicht darum, sondern es geht um dem David damals ein Wohnhaus gebaut hätte und auch nicht um den Tempel, der dann gebaut wurde, sondern es geht um, es wird ein Gebäude da sein für dieses Volk. Und der David hatte eine besondere Bedeutung als König. Es geht um ein Reich eigentlich, was Gott aufbaut. Und dieses Haus war gebaut und Gott hat es gebaut. Es ist kein Haus, was die Israeliten sich selber gebaut haben. Sie haben nicht ihr eigenes Volk selber aufgebaut. Sie konnten nicht am Laufen halten, was sie da tun, sondern Gott hat es gemacht. Und jetzt war es in Amos so, dass eben gesagt wurde, wir hauen da auf eine Säule und es wird zusammenbrechen. Es muss zerfallen, weil sie nicht Gott so nachgefolgt sind, wie er das gesagt hatte. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, das ist eine Sache, die man ein Stück weit aus diesem Amos-Buch jetzt zusammenfassen kann. Gott sagt Gericht, Gott kündigt es an und er tut es auch. Was Gott sagt, stimmt am Anfang zu. Der Amos hat ja gelebt, wir haben das gelesen, ganz am Anfang zu den Zeiten von Usia und dem Jerobeam in Juda. Das kann man ungefähr datieren, wann das war. Und es gibt im Volk Israel einen Einfall der Assyrer ungefähr 40 Jahre später, die wirklich platt gemacht haben. Die haben erstmal mehrere Jahre belagert tatsächlich und danach wurden die Israeliten weggeführt und wurde wirklich zusammengebrochen, auch bildlich, was es dort gab im Volk Israel. Und es gab ein Gericht, das auch eine ganze Weile dann gedauert hat. Gott steht dazu, wenn er dieses Gericht ankündigt und es war wohl damals so nötig, aber die meisten zur Zeit von Amos haben das offensichtlich nicht wahrgenommen, nicht angenommen, nicht drauf gehört. Und heute, nachdem wir letztes Mal über dieses Gericht und über diesen Zusammenbruch sozusagen gehört haben schon, heute wird dieses Gebäudebild wieder aufgegriffen und Gott sagt, aus den Trümmern, aus diesem Verfallenen richte ich das wieder auf. Die Risse vermauere ich und so weiter. Interessant ist, wenn man die Verheißungen nimmt, die sonst in der Bibel sind, wo zum Beispiel dann auch der spätere Messias angekündigt wird, dann wird immer wieder auf dieses Haus David verwiesen. Er ist ein Nachkomme von David. Das heißt, wenn irgendwann der Messias kommen soll, dann muss es das wieder geben. Und dann hat Gott ganz bewusst auch nicht zugelassen, dass alles kaputt geht. Und das stand auch letztes Mal schon im Text. Nur, dass ich das Haus Jakob nicht völlig ausrotten will. Also es ist zusammengebrochen, aber da sind irgendwie noch Mauern da, da ist noch was übrig. Und dieses Bild wird jetzt aufgegriffen. Interessant ist, dass dieser Hoffnungstext schon kommt, bevor überhaupt das Gericht ganz praktisch kam. Das heißt, Gott macht eine Ankündigung und er weiß, was passieren wird, aber er kennt auch schon den Ausweg, noch bevor die Dinge eins nach dem anderen passieren, weil er ein Gott der Hoffnung ist. Wir kommen nochmal nachher drauf. Und so wie Gott zugesagt hat, oder vorher gesagt hat, und auch das passiert tatsächlich. Und auch da können wir uns darauf verlassen, dass Gott das tut, was er sagt. Der Andreas hat letzte Woche schon angedeutet, dass er nach diesen ganzen Gerichten, von denen wir lesen, und Zerstreuung vom Volk Israel, das überall woanders lebte, aber eben nicht in ihrem Land und nicht in diesem Haus sozusagen, nicht sichtbar irgendwie als ein Reich oder als ein Volk, dass es ein Wunder ist, was wir heute sehen. Dass es eben doch ein Volk Israel in seinem eigenen Land gibt, sogar mit Weinbergen und Gärten und Früchten, so wie das hier steht, wo eigentlich in der Gegend hauptsächlich Wüste wäre. Ich habe da mal was drüber gelesen, wie diese Dinge entstanden sind und auch wie im Grunde Wunder das ist, dass in solchen Gegenden das möglich ist, Sachen anzubauen und hier aus dem Garten zu leben und Weinberg und so weiter. Das ist wirklich was. Gott sagt in diesem Text, ich werde im Land Israel Leute, die unglaublich intelligent sind und Bewässerungssysteme schaffen und was nicht alles. Es wird im Moment auch weiter in die Wüste rein sozusagen noch versucht, Gärten draus zu machen. Und es funktioniert auch mit ganz spannenden Techniken. Aber es ist Gott, der das Wunder tut, dass diese Sachen am Ende wirklich klappen. Aber was wir hier lesen, glaube ich, geht als Verheißung weiter als das, was wir im Moment sehen können. Es geht darum, dass hier ein Volk tatsächlich zu Gott gehört. Es geht ja um Menschen auch, über denen sein Name ausgerufen ist. Wir kommen da gleich noch drauf. Es geht um Zugehörigkeit zu Gott, auch um ein geistliches Volk Gottes, um Herrschaft auch. Es sind auch andere Völker hier genannt und das Volk Israel hat darüber offensichtlich irgendwie was zu sagen. Und es geht hier nicht darum, dass irgendwo der Name Israel ausgerufen wird, sondern dass der Name Gottes ausgerufen ist. Und dass Gott etwas baut und dass er etwas aufbaut. Und wenn ich das richtig verstehe, dann können wir einiges von diesem Aufbau, den Gott macht, heute schon sehen. Aber der Abschluss davon, von dem, was wir hier lesen, steht noch aus, dass es ein sichtbares Land oder ein sichtbares Reich Gottes gibt und dass alle Menschen aus allen Nationen hier dazugehören. Da sind wir auch mittendrin, wenn wir an die weltweite Gemeinde von Jesus denken. Ich lese einfach diesen Vers nochmal vor. Also ich richte die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermaure ich, ihre Trümmer richte ich auf und baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Also, es ist was noch viel Größeres, als dass es das Volk Israel alleine betrifft. Vers 13, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Ich lese es jetzt mal aus meiner Elberfelder Übersetzung hier vor. Eben hatten wir die Schlachter, die wir auch hier an der Wand haben. Und, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämern. Und dann kommt es, dass die Berge von Saft triefen und so weiter. Gott wirkt hier was, das eigentlich nicht normal ist, nicht natürlich ist. In der Übersetzung hier haben wir gelesen, dass die sich gegenseitig ablösen. Ja, bei der Apostelgeschichte ist man noch nicht, das kommt gleich. Normalerweise säen Leute Und dann warten sie und hoffen und irgendwann kommt die Ernte. Und hier ist es so, dass die Leute, die die verschiedenen Aufgaben haben, in der Landwirtschaft sozusagen nah aneinander heranrücken, miteinander irgendwie zusammenarbeiten. Die haben immer noch alle ihre Aufgaben, aber hier kommt Schlag auf Schlag eins nach dem anderen, dass der eine pflügt und der nächste schon schneidet und Trauben tritt und keltert. Wenn Gott das will, dann kann er in seiner Arbeit auch zeigt, beschleunigen, dass das hier aneinander rankommt. Und ich finde das schön, dass es irgendwie auch zeigt, diese Zukunft, diese Aussicht, was wir letzte Woche schon, was da schon angerissen war, es geht nicht alles kaputt, sondern Wiederherstellung ist für Gott möglich. Da, wo ein ganzes Gebäude eingefallen ist, wo wir die Bilder hatten von diesem überreifen Obst, was dann schon quasi gar nicht mehr brauchbar war, oder eben diese Heuschrecken, die Weilbessen hier einzubauen oder wieder einzuflanzen, sondern hier sind wirklich übernatürliche Dinge genannt, die Gott macht, dass plötzlich der eine sät und der nächste kann sofort ernten. Israel erobert sich nicht selbst ein Land und baut sich nicht selbst ein Haus, sondern Gott macht das und er hat bewiesen, dass er das kann. Andreas hat es letzte Woche angesprochen, zum Beispiel, wenn wir an die Staatsgründung von Israel denken, kommt und dass es bis heute so ist und dass Gott auch sagt, das bleibt so, da wir kommen wieder herausgerissen. Nicht Israel, sondern wo alle Völker einbezogen sind, wir kommen gleich dazu, und wo dann aus dem Haus Davids auch wieder jemand König ist. Und dann kommen wir wieder zu dem Messias, der das möglich macht. Das ist Jesus, der am Ende sowohl Volk Israel als auch die Völker der Welt regieren wird. Und jetzt können wir mal die Apostelgeschichte-Stelle öffnen. Ich finde es total spannend, dass 15. Und zwar war das Israel waren, Zeit, in der die Gemeinde anfing zu wachsen und die ersten Leute, die nicht Volk Israel waren, sind zum Glauben gekommen an Jesus. Und dann kam die Frage auf, Moment, können die dazugehören, wenn die nicht vorher Juden werden? Müssten die nicht Beschneidung und solche Sachen irgendwie zuerst mal hinter sich bringen und dann können sie richtig dazugehören? Dann tritt der Jakobus auf und sagt, pass auf, hört mir mal zu. Es hat ja der Petrus erzählt, dass er aus denen ist, ein Volk nimmt für seinen Namen. Und jetzt ab Vers 15. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Jetzt kommt das Zitat. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und jetzt ist es hier ein bisschen anders formuliert, zumindest in meiner Übersetzung, als es beim Amos übersetzt war. Damit die übrigen der Menschen, der dieses tut, alle Nationen. Also das, was wir hier im Amos lesen, greifen die in der Apostelgeschichte wieder auf und sagen, natürlich können die Völker, die Leute, die nicht Juden sind, so wie ich das bin und ich vermute die meisten von euch, natürlich können die zur Gemeinde mit dazukommen, weil das schon angekündigt ist in den Propheten im Alten Testament. Und damit kommen wir schon zu einem zweiten Blickwinkel eigentlich. Ich würde gern euch da kurz darauf aufmerksam machen, dass ich mal die Apostelgeschichte mir angemalt habe in meiner Bibel, in der Apostelgeschichte. Für mich hat die Apostelgeschichte einen roten Faden mit diesem Wort Namen, der Name Gottes. Der Name Jesus ganz besonders ist der, um den es immer wieder geht. Aber einfach dieser Ausdruck, ich lese euch einfach mal so ein paar Sachen vor, die ich hier sofort irgendwie, die mich gelb anspringen in der Apostelgeschichte der Reihe nach. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Durch den Glauben an seinem Namen hat sein Name diesen, den ihr seht, stark gemacht, dass er wieder laufen konnte. In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan, werden die Leute in der Apostelgeschichte immer gefragt. Und dann sagen sie, es sei euch allen kund im Namen Jesu Christi. Es ist in keinem anderen das Heil und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet sind. Aber es passieren weiter Zeichen und Wunder, die geschehen in dem Namen deines heiligen Knechtes. Und dann sagen sie wieder, wir haben euch geboten, in diesem Namen nicht zu reden. Und dann freuen sie sich, dass sie für den Namen Schmach leiden dürfen. Also Apostelgeschichte geht so noch weiter. Immer wieder der Philippus erzählte das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen. Und sie sprachen freimütig Zeug, um meinen Namen zu tragen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das nochmal recherchieren. Ich finde es total spannend, dass die in den durchgängig immer wieder dieses Thema hat. Es geht in dem Namen von jemandem passiert etwas, nämlich in dem Namen Gottes, im Namen Jesus passiert etwas. Und jetzt haben wir hier den Amos aufgeschlagen und er wird in der Apostelgeschichte zitiert, weil es um diese Völker geht, über die auch der Name Gottes ausgerufen wird. Was Besonderes. So, da sind wir wieder. Also wir zoomen mal ein bisschen raus. Wir haben Volk Israel gesehen, Gott verheißt, es wird wiederhergestellt, es wird aufgebaut, es wird Ernte und so weiter geben. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter raus. Es gibt hier eine Verheißung, dass Gott einen Namen hat, in dem die Juden und die Völker Hoffnung finden. Also von diesem Gott der Hoffnung, der schon Volk Israel Hoffnung gibt am Ende von Amos. Sichtweise kommt jetzt im Grunde eine bei Amos. Wir blättern zurück zu Amos 3, Vers 2. Wir lesen 1 und 2. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Und man kann einige andere Stellen noch aufschlagen, zum Beispiel auch im Buch Daniel für Volk Israel. Gottes Name ist ausgerufen über diesem Volk. Und jetzt kommt hier die Nationen, über denen mein Name ausgerufen war. Und ich glaube, dass Leute, die das gehört haben, erstmal gesagt haben, oh, wie kann denn das sein? Wie kann denn da dieser Zusammenhang sein zu Gottes Namen? Wer ganz, ganz weit zurückdenkt an die allererste Berufung von dem Abraham, der merkt, auch da ein Volk machen. Und das Volk hat einen Schwerpunkt. Aber dadurch sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, angesprochen wird. Und es ist mir irgendwie durch. Und wir sind heute an einem Punkt, wo das auch betont und angesprochen wird. Und es ist mir irgendwie aufgefallen und wichtig geworden nochmal. Und ich glaube, die Leute damals haben wahrscheinlich ganz schön Probleme gehabt, damit das zu hören und das anzunehmen. Und diese Botschaft war vielleicht für manche ähnlich schwierig wie das, was Amos vorher gesagt hat. Wenn das Gottes Wort ist, das zu akzeptieren, dass da sowas steht, das. Ich wollte euch kurz erzählen von einer Reise, die ich gemacht habe, das ist anderthalb Jahre her ungefähr. Da durfte ich mal ein paar Tage in Kirgisistan unterwegs sein. Und es war für mich das erste Mal, in ein muslimisches Land zu reisen, wo das ganz, ganz deutlich und klar so gelebt wird und die öffentliche Religion ist. Und wir sind mit den Leuten, die dort arbeiten, so wie Jesus das als Vorbild macht, auf einen Berg gestiegen, um zu beten. Das ist ganz eigen. Man hat ein bisschen den Überblick und man kann beten für die Menschen, für die Region. Das war unser Anliegen. Und wir gehen da, der Muezzin anfängt zu rufen im Ort. In jedem Kaff ist eine Moschee. Ich weiß nicht, ob die gut besucht sind, aber es ist überall. Und du stehst auf diesem Berg und plötzlich kommt dieser Singsang-Ruf und verbreitet sich so durch dieses ganze Tal. Ich mache das jetzt nicht nach, aber das ist ein Sound, der irgendwie für mich erstmal sehr fremd war. Ich bin nicht irgendwie aufgewachsen in so einer Gegend. Aber was mir etwas auch ist, da ruft jemand einen Namen aus, da geht es ganz klar um einen Gott, einem Propheten, den sie ausrufen und sagen, das ist der eine und der hat hier zu sagen. Ob alle das glauben oder nicht, ist die andere Frage, aber großflächig fünfmal am Tag wird dieser Name ausgerufen. Und es war für mich eine ganz bedrückende Stimmung, zu denken, wenn das so massiv, großflächig immer wieder ausgerufen wird, was betet, dass eines Tages viel deutlicher und viel klarer als öffentlich berichtet, weil das nicht ohne weiteres geht. Aber wenn man mal vor Ort ist, ein bisschen raushört, dann tut Gott ganz viel. Aber wir wünschen uns, dass irgendwann viel klarer Gottes Name, Jesus, der Name Jesus ausgerufen wird, über dieser Gegend, über dieser Region, in dieser Gegend ausgerufen wird. Aber mir ist in dem Moment so spürbar irgendwie bewusst geworden, was für eine Atmosphäre das verändern kann, wenn irgendein Name ausgerufen wird. Und wenn es nicht der Name Jesus ist, hat es mich persönlich irgendwie bedrückt von der Wirkung her, was ich da in einer Zeit unterwegs, wo sich ganz mit erfüllt auf dem Weg dahin, dass eben zum einen Volk Israel wiederhergestellt wird, aber auch Völker dazukommen, über denen Gottes Name ausgerufen wird. Und das finde ich klasse. Und ich glaube, dass wir ziemlich in dieser Zeit sind, wo der Pflüger und der Schnitter zusammenrücken und wo der Traubentreter und der Sämann zusammenrücken oder der Kälterer. Bei mir in der Übersetzung steht, dass sie nahe den Sämann heran. Und es geht am Ende um Landwirtschaft, die eine Frucht hervorbringt, ein Garten, der Frucht hervorbringt für Gott. Und ich finde es spannend, dass Jesus seine Arbeit, seitdem er gekommen ist, als eine Erntearbeit bezeichnet und auch sagt, wir sollen beten, dass Arbeiter in die Ernte gehen, in die Erntearbeit. Und ich glaube, dass wir alle Teil davon sein können. Und hier ist gar nicht gefragt, ob jetzt wichtiger ist, dass einer, sondern wichtig ist hier, in dem Moment, wo Gott Menschen rufen will, auch aus allen Völkern, dass diese verschiedenen Aufgaben zusammenrücken. Und ich glaube, da sind wir ziemlich beteiligt in diesem Prozess. Wenn du überlegst, wenn es darum geht, dass Menschen zu diesem Volk Gottes dazukommen, ins Reich Gottes kommen, dass über Menschen der Name Gottes ausgerufen wird. Wenn du in irgendeiner Form dich beteiligst, kannst du überlegen, wo ist denn dein Pfleger, der Unterstützer, der Säher, der was ausstreut oder einer, der erntet oder der verarbeitet deine Arbeit in seiner. Ich glaube, Gott verwendet uns an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen in seiner Arbeit, in seiner Ernte und sagt aber hier auch zu uns heute, rück zusammen. Rück zusammen auch innerlich. Dass wir auch Aufgaben, die wir haben, nicht irgendwie gegeneinander ausspielen und sagen, geh du mal säen, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wenn dann irgendwann Ernte kommt, dann gucke ich nochmal mit. Sondern, dass wir wertschätzen, was hier gebaut wird und erträgt in diesem Produkt blüht und Ernte eingebracht wird. Dass wir uns mitfreuen, wenn irgendwo was passiert, uns gegenseitig ermutigen, aber auch bewusst an Gottes Erntearbeit teilnehmen. Ein Vers möchte ich dazu euch noch vorlesen, Römer 15. Römer 15, also wir erinnern uns, früher gab es eigentlich ein Volk, über dem Gottes Name ausgerufen war, das mit Gottes Namen unterwegs war. Und jetzt zitiere ich hier mal zumindest auszugsweise aus 9 bis 15. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter dem mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker Isais, das ist von. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais, das ist von David, der Vater, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Wir kommen wieder zurück zum Gott der Hoffnung, der wird jetzt genannt, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr eingeleitet mit, es gibt ein Volk Israel, die erleben Gottes Wahrheit, dazukommen und dann diesen Gott der Hoffnung entdecken, auch in ihrem Leben. Früher Gottes Name über Volk Israel und wir kommen im Neuen Testament dahin und es ist in Amos schon angekündigt und auch noch viel früher, dass Gottes Name über die Völker ausgerufen wird. Wie viele Völker gibt es auf der Welt? Weiß es jemand von denen, die sich nicht irgendwie täglich häufig damit beschäftigen? So geschätzt? 200. Sprache und Völker auf der Welt, ich meine nicht Länder mit. Wie viel? 11.000. 1.000 hattest du gesagt? 5.000. Also, Stand gestern, online nochmal nachgeguckt, Joshua Project kann man sehr gut das nachschauen, 17.442 Völker, Volksgruppen. Es gibt einen Anteil von diesen Volksgruppen, die als unerreicht bezeichnet werden. Unerreicht sind die, wo das ohne weiteres verbreiten kann. Da gibt es ein paar Kriterien dafür. Aber unerreicht von diesen 17.442 sind 40,5% der Menschen. Wer kann Prozent rechnen schnell? 42,5% der Menschen unerreicht. Und das ist Gottes Erntearbeit im Moment weltweit. Und was ist nötig? Der Name Jesus. Gottes Name, der dahingetragen wird und der dort aufwächst und dass dieses Gebäude, was über das Volk Israel hinausgeht, heute weltweit sich ausbreitet. Deswegen, da kann man beten, mitmachen. Wir könnten doch auch mal so ein Erdrücken und ich glaube, wir haben die Chance, die wir unterstützen oder aussenden, hier im Gottesdienst zuschalten. Wir brauchen nur ein Zoom-Dings einschalten und die könnten mal live aus ihrem Einsatz zeigen, wo sie sind und was sie machen. Das Zusammenrücken von denen, die unterstützen, die säen, die ernten und so weiter, ist eigentlich leichter, als es jemals war. Und wir könnten uns das mal zu Herzen nehmen und sagen, wie machen wir das? Wie rücken wir auch als Gemeinde mit dieser weltweiten Arbeit noch enger zusammen? Wir sind übrigens, glaube ich, Verzahnung irgendwie da ist. Genau. Ich mache das, aber Jesus hat trotzdem ganz klar formuliert, dass es darum geht, dass wir uns mit beteiligen und dass ich selber auch jemand sein darf von denen, die er in seine Ernte ruft. Also, es gibt einen Volk-Israel-Aspekt, es gibt einen ganz weit raus Nationen- und Völker-Aspekt und wir dürfen uns das zu Herzen nehmen und überlegen, was ist mein Part da drin. Und jetzt würde ich gerne noch mal ganz zum Schluss reinzoomen in diesen persönlichen Aspekt. Hat es denn mit dir und mit mir auch irgendwas zu tun? Diese Israel-Hoffnung hat, da gibt es Hoffnung für alle. Und jetzt der letzte Aspekt, ich habe ihn genannt, Markenzeichen Hoffnung. Und Ruf zur Umkehr. Wir haben gelesen, kapitelweise Gericht und Ruf zur Umkehr und das muss sein bei Amos und ich glaube, das muss auch sein bei uns. Und wir haben auch einige Sachen gelesen, wo wir nach Hause gegangen sind, hoffentlich, und haben das mitgenommen und haben gesagt, was hat es mit mir zu tun, wo muss aufgeräumt und umgekehrt werden. Gott wird auch Gericht üben in diesem Sieb und es wird geschüttelt und da fällt eine Menge raus und ich glaube, Gott will das bei uns auch. Auf dieses alte Leben, das nicht ihm entspricht, auch als Christen, was immer wieder sich irgendwie immer wieder durchkommen will, dass das durchgeschüttelt werden muss, manchmal aufgeräumt werden muss. Aber dann auch, dass diese Verheißung von Gott, die in Jesaja steht, dass er das Geknickte nicht zerbrechen wird und den Glimmenden doch nicht auslöschen, sondern es wird auch für uns Hoffnung sein, dass Jesus aufbaut. Wenn wir darüber nachdenken, dass unser alter Mensch fallen muss, dann bleiben wir nicht einfach leer. Das ist ja ein Tod auch, dass wir im Neuen Testament lesen, wir sind mit Jesus gestorben. Er hat das Gericht für uns getragen. Das müssen wir nicht tragen, aber wir müssen dieses Gericht akzeptieren. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen es verstehen, dass es uns zusteht. Und dann dürfen wir dankbar annehmen, dass Jesus Gericht für uns getragen hat. Und dann sagt er aber, der alte Mensch soll mit ihm gestorben sein. Sein Körper zusammengefallen ist und es wird Neues aufgebaut, das ist seine Auferstehung und jetzt dürfen wir mit auferstehen und das ist diese Hoffnung, von der hier auch die Rede ist. Das ist ein Wunder, das Gott tut und ich glaube, was es braucht für mich und für dich ist auch dieser Aspekt, der Name Gottes muss über meinem Leben ausgerufen sein. Nicht meiner. Der Name Gottes muss über meinem Leben ausgerufen sein, nicht meiner. Ich glaube, dass unsere Kultur im Vergleich zu dem damals eher visuell geprägt ist. Was macht ihr, wenn ihr irgendwie klar machen wollt, dass etwas euch gehört?
Beschriften.
Das machen wir, so machen wir das. Habt ihr gesehen, auf dem Klavier und auf den Monitorboxen steht jetzt seit kurzem drauf, Vaterhaus Calvary Chapel, warum? Weil neulich alles geklaut wurde, was wir ja hatten, Einbruch, ja, die Leute haben alles mitgenommen, wir sind alle unsere Technik losgeworden. Als wir die Sachen neu beschafft haben, war ein Gedanke, das sind keine Aufkleber, das ist richtig drauf lackiert. Wenn dauerhaft draufsteht, zu wem es gehört, ist es wesentlich schwieriger, das irgendjemand anders zum Eigentum zu machen. Also wenn einer jetzt das Klavier klaut, müsste er überlackieren, um nicht das zu verkaufen. Und jemand sagt, Moment mal, das gehört doch jemandem. Wir haben bei uns zu Hause eine recht ausgeprägte Futterneidkultur. Wenn ich einkaufen gehe und mir einen Joghurt aussuche, auf den ich Bock habe, weil ich einfach das genießen will, dann liegt in der Küche immer ein Edding bereit, wo ich auf den Deckel mein Zeichen drauf machen kann. Und wenn einer auf die Idee kommt und den Kühlschrank aufmacht, dann wird der sehen, Papas Joghurt, Finger weg. I won't touch it. Weil es draufgeschrieben ist. Ich könnte auch über dem Joghurt meinen Namen ausrufen, würde auch funktionieren. Das würde so gehen, ich nehme den Joghurt und laufe durchs Haus, klopfe an jedem Zimmer und sage, genau, mein lieber Sohn, mein Joghurt, don't touch it. Aber wir sind heute stärker visuell geprägt, wir machen das auch zu tun. Das hat mit Identität auch zu tun, etwas irgendwo draufzuschreiben. Wem gehöre ich? Wem gehöre ich? Wer bin ich? Was bin ich? Früher hat man mehr ausgerufen. Wenn jemand krank war und nicht irgendwie jemand berühren durfte, musste der rumlaufen und ausrufen. Unrein, unrein. Wir würden heute was draufkleben und sagen, das ist deutlich, man sieht's. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen kulturelles. VW-Bus. Er käme statt mit seinem, wie heißt das Ding, Cupra, dann würde sehr, sehr fett Reinhard draufstehen. Das ist sein Nachname, für die, die es nicht wissen. Du hast einen Bus, mehrere vielleicht, von der Firma, da steht ganz groß Reinhard drauf. Jetzt kann es sein, du fährst aber mit dem zur Gemeinde, um in der Gemeinde hier mit uns einen Arbeitseinsatz zu machen und nimmst den Bus mit, weil wir was transportieren. Wie der wilde Bill. Und da steht jemand und sieht das. Und die Firma wird der hinterher sagen, der Reinhard ist ein Rüpel. Und die Firma Reinhard, wenn die so fahren, weiß ich nicht, ob ich die engagieren will. Da habe ich Angst. Und dann sagt der Volker, aber das hat doch mit meiner Firma nichts zu tun. Das war doch ein Gemeindedienst. Was zählt, ist, was draufsteht. War das doch nicht meine Privatfahrt, ich habe das doofen über deinem Auto. Der Name ist ausgerufen bei vielen Dingen, wo ich meinen Namen draufschreibe. Ich habe einen Schwager, der ist tätig im Branding-Business, Markenbildung. Und der arbeitet mit Firmen zusammen und berät die. Und jetzt kann es sein, es kommt eine Firma, die sagt, also es ist alles da, ja, ich habe meine Arbeit, meine Firma ist da, aber ich brauche ein Logo. Es muss was draufstehen. Ich mache dir nicht einfach ein Logo. Bevor wir darüber gesprochen haben, wer du bist, was deine Ziele, welche Ziele ihr habt, was die Identität ist. Er macht es im ganz, ganz geschäftlichen Kontext und nennt diesen Prozess Markentherapie. Der sagt, ich habe eine Dienstleistung und die wird darin münden, dass du ein Logo hast, dass du schöne Flyer hast, dass du eine Webseite kriegst, aber wir fangen nicht gehen und daraus wird sich entwickeln, was und wie das da drauf steht. Es steht ein bestimmt eine ganz und hat im Sinne von Ruf, Berufung, Gottes Name ruft, Gottes Name ist ein Ausruf über unserem Leben, können wir ein Stück weit auch frei übersetzen, es steht ein Name drauf. Es steht Gottes Name drauf. Es passiert in Gottes Namen. Wenn Gottes Name draufsteht, wie auf dem Bus oder auf dem Joghurt, dann ist da eine ganz klare Besitzverbindung da. Wenn Gottes Name auf und ich bin auch Repräsentant von Gott. Und die verfallene Hütte, von der hier die Rede ist, die steht noch. Der Körper, der alte Körper ist noch da. Und Gott sagt, ich kann die Risse vermauern, ich kann Trümmer wieder aufrichten und dann kommt mein Name drauf. Ich habe dir versprochen, Dave, dass du noch dran kommst. Der David hat ein Projekt, das ist eigentlich eine Predigt über dich und deinen Job. Ich richte die verfallene Hütte Davids auf. Machen. Ist eine Ermutigung, Gott macht's, musst du nicht machen. Der wird das alles zu einem guten Ziel bringen. Aber wisst ihr, was da oben passiert, auf dem Buchenauer Hof mit dieser Scheune? Es ist echt alt, es ist echt verfallen. Das Dach ist zum Teil von selber eingekracht. Und jetzt war irgendwann der Zeitpunkt, wo alles, was im Moment stört und nicht gebraucht wird, weggebaut wird. Und das ist dieser Prozess, den ich meine. Da ist noch eine übrige Mauer und was alt werden. Ganz schön, da sind Risse drin, aber hallo. Aber das geht. Aber der Kern in dem Projekt da oben ist, dass ein ganz neues Gebäude in dem alten hochgezogen wird. Da sieht man noch den alten Körper, dieses alte Scheunengemäuer. Und wenn man mich anguckt, sieht man auch einfach, ich sehe genauso aus wie immer. Aber das Ziel ist, dass innen drin, in mir, der ganze Krumpel wegkommt, der nicht gezogen wird, dass Gott baut in uns, in mir und in dir. Arbeit und auch mitfreuen an dem, was dann wieder ein Garten blüht und dass wir uns dann wieder beteiligen dürfen an der weltweiten Arbeit und auch mitfreuen an dem, was Gott mit dem Volk Israel macht. Und dann ist Gott auch für uns der Gott der Hoffnung. Und wenn jemand sagt, habe ich noch nicht erlebt, Gott der Hoffnung und auch den Zusammenhang mit diesem Gericht, dann ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wer bin ich, welcher Name steht über mich und ja, es ist mein eigener, das Gericht getragen, diesen Zusammenbruch getragen, räumt auf und will was Neues aufbauen in deinem Leben. Und wir brauchen auch diese 9 Kapitel vorher, Klartext, auch geknickt sein manchmal. Aber Gott hat am Ende Hoffnung vor und baut auf und will in uns leben, sodass sein Name draufsteht. Und auf dem Volk Israel wird sein Name draufstehen, wird ausgerufen und wird ausgerufen und auch ganz persönlich über dir und mir soll Gottes Name stehen. Herr, ich danke dir. Ich bete nochmal zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du so groß bist, dass du in der Größe, in der Klarheit, in der du sprichst, in all dem Gericht, was auch nötig ist und das, wo du Dinge beim Namen nennen musst, dass du in deiner Liebe immer von vornherein schon einen Ausweg und eine Hoffnung mitgebracht hast. Das Volk Israel hat es hier erlebt und gehört und Gerichtspredigten am Ende, die Aussicht auf Hoffnung war gleich mit dabei. Und wir haben es erlebt, Herr Jesus, dass du Hoffnung schenkst in unser Leben, weil du was Neues aufbauen willst. Und da, wo das irgendwie nicht klar ist bei uns, dass das Alte gestorben ist, nicht mehr da ist und dass da ein Neues ist, wo dein Name ausgerufen ist, da schenk du das, dass wir das verstehen für uns ganz persönlich. Beten, dass im Volk Israel immer mehr das passiert, dass dein Name, den du dann im Neuen Testament so klar gemacht hast, dass es um dich, Herr Jesus, geht weltweit. Und wir beten, dass du rufen wird. Wir beten, dass Menschen das erkennen und annehmen. Und wir beten es auch weltweit. Und wir beten, dass du uns zeigst, wo unser Part ist, dass dein Reich gebaut wird. Und wir danken dir, dass du ein Gebäude aufbaust, dass du einen Garten aufbaust, wo was wächst und wo es vorwärts geht und dass wir daran beteiligt sein dürfen. Mach uns Hoffnung, da wo wir es ganz persönlich brauchen. Und wenn du noch Dinge hast aus den letzten Kapiteln, die wir brauchen, von ganz konkreter Ansprache, wo Dinge auch zu ändern sind, dann halt es auch wach in uns und zeig du, was der Reihe nach dran ist. Vielen Dank. Deine Gnade, für deine Liebe, für deine Klarheit in deinem Wort. Amen.